Wem gehört die Herrlichkeit von deinem Leben? Der König Salomo in Israel, der dritte König dort, hat an Gold jährlich 666 Talent oder 22 Tonnen eingenommen, was einem Gegenwert von etwa 1,27 Milliarden Franken pro Jahr entsprochen hat. Er war der von Gott ausgewählte König von Israel, dem Volk Gottes. Er war der weiseste Mann, den es je gegeben hat. Und seine unglaubliche Herrlichkeit ist eine Herrlichkeit, ist ein Bild, ein Beispiel von der Herrlichkeit Gottes in seinem Leben. Solange er allein auf Gott vertraut hat. Aber es ist dann anders gekommen. Jeder Mensch, jeder von uns hat seine Herrlichkeit. Was dies und mein Leben regiert, wird in deinem und in meinem Leben sichtbar. Ist Gott Herr in meinem Leben oder in eurem, wird seine Herrlichkeit, seine Art, wie er uns liebt, wann er durch uns tut, welche Kraft und Macht er hat, sichtbar gegen aussen. Bin ich Herr in meinem Leben, wird das auch sichtbar. Wir sind jetzt das ganze Jahr dran, uns über das Thema Heiligkeit Gottes, Gedanken zu machen. Und wenn uns Gott aufruft, auch heilig zu sein, dann meint das hauptsächlich, dass wir in unserem Herz völlig Herr sein lassen, dass er ungeteilt, in unserem Herz Herr sein darf, damit er eben mit Vollgas seine Liebe uns zeigen kann. Ich möchte jetzt im ersten Teil von dieser Predigt mit euch drei Könige von Israel anschauen, an denen sich die Herrlichkeit Gottes gezeigt hat, mehr oder weniger. Oder zeigen hat können, mehr oder weniger. Zuerst zum David. Vom König David heisst es, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes sei. Und wer eine Geschichte von der König lässt oder von der, in der Chronik lässt, der sieht, dass alle Könige oder viele Könige nach dem David hat am Schluss immer wieder geheißen, ja okay, der war so gewesen, aber er war nicht so gewesen wie der David mit seinem ungeteilten Herz. Oder er war so gewesen wie der König David. Die Könige sind gemessen worden an dem David. An seinem ungeteilten Herz. Und woran hat das gelegen? Ist der David so ein Superheld gewesen? So ein vorzüglicher Wandel, so ein, der alles immer richtig macht. So. Ich sage jetzt nicht, wie der Appenzeller dem würde sagen. Aber ganz sicher ist es nicht der Grund gewesen, dass er so ein tadelloses Leben gelebt hat. Der David hat in seinem Leben unglaublich viel Mist gemacht. Da ist zum Beispiel die Geschichte von der Bathseba, die er geschwängert hat, weil er keine Lust hatte, in den Krieg zu ziehen. Den ganzen Tag verschlafen hat und dann am Abend ist er auf seinem Palast, aufs Dach und auf Augenhöhe in zweckmäßiger Distanz, denn genau die Bathseba gesehen und die hat einfach wollen und er hat sie nachher geschwängert. Und wo es problematisch geworden ist, hat er ihren Mann gekillt und hat dann noch ein ganzes Jahr lang vor dem Volk Israel einen Herren geküchelt, wie wenn er sich jetzt um die arme Witwe kümmert, wo er selber die Schuld war, dass sie so in dem Zustand war. Oder eine andere Geschichte von David. Er hat trotz Warnung das Volk zählen lassen und ist damit Gott ungehorsam gewesen. Und der Ungehorsam hat das Volk Israel 70'000 Leute das Leben gekostet. Oder wer sich ein bisschen die tieferen Niederungen von seiner Kindererziehung einlässt, der sieht, dass seine Kindererziehung eine nackte Katastrophe ist von lauter sich aneinander reihenden Niederlagen, wie er mit seinen Kindern umgegangen ist. Also der König David war kein Held. Der König David hat lange nicht alles recht gemacht. Und trotzdem hat Gott gesagt, ein Mann nach meinem Herzen. Was war das Geheimnis von David? Der David hat, könnt ihr selber nachlesen und forschen, in seinem Leben nie sein Vertrauen auf Gott allein verloren. Er war in ganz schwierigen Situationen, schon als kleiner Bub, hätte er gegen Löwen und Bären kämpfen, nachher gegen den Goliath. Und dort hat er schon ganz auf Gott vertraut und dann ist er eben der grosse Held geworden. Aber nachher, als er zum König gesalbt worden ist er 8 Jahre vom aktuellen König gejagt worden. Bis an die Grenze vom Erträglichen. Und in all diesen Situationen hat der König David nie sein Vertrauen auf Gott allein verloren. Er hatte ein ungeteiltes Herz gehabt. Sein Herz ist Gott treu geblieben. Und das ist verrückt. Wenn Gott jetzt auf den David zurückschaut, der wirklich viel Zeug letzt gemacht hat, dann sieht Gott im David nur ein Mann nach meinem Herzen, weil er ein ungeteiltes Herz hatte. Gehen wir zu seinem Nachfolger, dem Salomo, seinem Sohn, weiter. Ich habe es ganz kurz am Anfang gesagt. Der Salomo ist am Anfang von seiner Regierungszeit an Herrlichkeit nicht zu überbieten gewesen. Und die Herrlichkeit ist hier ganz auf die Quelle von seiner Herrlichkeit zurückgefallen, auf den biblischen Gott. Jeder in der damaligen Welt hat gewusst, wieso das der Salomo so herrlich sei. Und dass sogar der Königin von Saba, der Kiefer runtergefallen ist, und das heisst, ihr sei der Atem gestockt, also ich weiss nicht, ob sie gerade in Bewusstlosigkeit gefallen ist oder was sie ist, aber die sind platt gewesen, alle rundherum, die Weisheit, die Herrlichkeit, die Ordnung, die Struktur, das ist einfach krass, der Salomo. Und am Anfang ist die Herrlichkeit vom Salomo voll auf Gott gefallen, weil alle wissen, hinter dieser Herrlichkeit ist Gottes Herrlichkeit. Und entsprechend zeugnisstark ist auch die Herrlichkeit vom Salomo gesehen. Die Zeugniskraft hat sich aber relativ schnell gedreht. Und das heisst im 1. Könige 11, in Vers 1 bis 4, König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Außer der Tochter des Pharaos heiratete er noch Frauen aus Moab, Ammon, Edom, Sidom und aus dem Volk der Hethiter. Dies waren die Völker, von denen der Herr seinem Volk ganz klar befohlen hatte, lasst euch nicht mit ihnen ein, denn sie würden euch dazu verführen, ihre Götter anzubeten. Doch Salomo hatte seine Vorliebe für sie. Er hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen und sie beeinflussten sein Herz. Er ist etwa gleich alt geworden, wie ich jetzt bin. Also wir müssen jetzt anfangen durchrechnen, auch für Männer in meinem gleichen Alter, aber 1000 Frauen! haben sein Herz gestohlen. Als Salomo alt war, haben ihn seine Frauen so weit gebracht, dass er alle ihre Götter angebetet hat. Und er hat nicht länger allein auf Gott vertraut, sondern er hat auf alle anderen Götter auch vertraut. Und nicht nur er hat sich abgebracht vom Weg eines ungeteilten Herzens, sondern das ganze Volk. Und wenn ihr nachher Geschichte lest, wie es weitergegangen ist, ist Israel und Juda eine grausame Geschichte, wo bis heute die Gegenwart immer noch ihre Konsequenzen hat. Welche Tragödie, da hat mich krass getroffen. Welche Tragödie, da ist eine Herrlichkeit unglaublich über Kapitel beschrieben, wie viel Gold und welches Haus und wie er den Tempel Gottes gebaut hat. Gewaltig. Eine unglaubliche Herrlichkeit. Also wie ein riesen Halogenscheinwerfer auf alle Richtungen raus, von der Herrlichkeit Gottes. Und dann fängt er an anderen Göttern vertrauen. Und ab dem Moment, wo der erste Götz in seinem Leben Platz hatte, hat man von außen nicht mehr gewusst, Woher kommt jetzt die Herrlichkeit? Kommt die jetzt vom biblischen Gott oder vom Baal oder von der Aschera oder von den pharaonischen Göttern? Die Herrlichkeit ist vermischt worden. Ich möchte euch da ein Beispiel zeigen. Hoffentlich gibt es keine Sauerei. Und ihr könnt es nachvollziehen. Der Krug ist der Salomo. Also wir haben ja alle Kleider an, aber was wir im Herz haben, wird gegen aussen sichtbar. Wie der gläsernde Krug. Und jetzt am Anfang vom Salomo ist da das lebendige Wasser Gottes gsi, auch transparent. Und man hat genau gesehen, von was ist der gefüllt. Und wenn aus seinem Leben ausgeschenkt worden ist, haben wir gewusst, man trinkt Wasser. Jetzt lassen wir da ein bisschen Götz ziehen. Ist nur ein bisschen Götz. Was sieht man? Es hat noch genau gleich viel Wasser drin, noch genau gleich viel lebendiges Wasser. Was sieht man von außen? Nur noch rot. Nur noch Götz. Das hat mich extrem beschäftigt. Da ist so eine krasse Herrlichkeit. Das Volk Israel, das kleine, schwache Volk, auserwählt von Gott. Und dann kommt so eine Herrlichkeit, die die ganze Welt überstrahlt. Das, was wir uns ja wünschen. Wie wenn Jesus selber König wäre in dieser Welt. Und er ist gesehen durch den Salomo. Und dann lässt er Götze in sein Leben. Und nur ein erster kleiner Götz. Und die Herrlichkeit ist schon nicht mehr klar. Und das Frucht ist, das passiert in unserem Leben genau gleich. Beim Salomo sind es die fremden Frauen gesehen, die das Herz erobert haben, was ja nicht falsch ist. Aber es sind fremde Frauen gewesen mit fremden Göttern. Und da hat jetzt nichts auf die Frau zu sagen, sondern der Salomo hat fremde Götter in sein Herz hineinlassen. Und jetzt stellt da die Frage an mich. Stellt da die Frage an euch. Wenn man euer Leben anschaut und ihr sagt, ich bin Nachfolger Christi, ich sage das von mir. Ich probiere da zu leben. Nachfolger Christi. Mein Herz gehört Christus. Mein Herz gehört Gott. Aber gehört es ihm allein? Wenn es ihm nicht allein gehört, was sehen denn die Leute? Wahrscheinlich mehr rot. Kommen wir zum dritten König, zum Jerobeam. Der Salomo hat einen Sohn gehabt, den Rehabeam. Und schon dort, der Götzendienst vom Salomo hat Auswirkungen gehabt, das Volk ist geteilt worden. Der grössere Teil, 10 Stämme, sind unter die Königsherrschaft von einem neuen König gekommen, einem Jerobeam. Gott hat ihm verheißen, ich mache dich zum König. Und er ist zum König von Israel geworden. Und auch seine Herrschaft war ein Zeugnis Gottes. Gott hat gesagt, Jerobeam, ich mache dich zum König, ich mache dich gross, ich gebe dir die 10 Stämme Israels. Du hast das von mir bekommen. Und er war König und seine Königschaft war Ausdruck von der Wirksamkeit Gottes. Aber auch der Jerobeam hatte kein ungeteiltes Herz. Wo Schwierigkeiten kommen, verlor er sein Vertrauen auf Gott und handelt nach eigenem Ermessen. Das heisst im 1. Könige 12, 27 bis 28. Wenn die Menschen nach Jerusalem gehen, um im Haus des Herrn zu opfern, werden sie sich auch wieder ihrem Herrn König Rehabeam von Juda unterwerfen. Dann werden sie mich umbringen und sich wieder Rehabeam, dem König von Juda, zuwenden. So überlegte der König. Deshalb ließ er 2 goldene Kälber anfertigen. Der Stress, den er hatte, ist, ich bin hier im Nordreich und der Tempel Gottes ist im Südreich, beim anderen König. Und wenn jetzt die jedes Jahr überlaufen und jedes Mal der Raube, wenn man wieder der bei sich sieht, dann sagt der wahrscheinlich meinem Volk, dann der König Jerobeam weg und dann bin ich wieder allein König. Und vor dem hat er Angst gehabt. Er hat nach seinem Verstand überlegt. Und der König Salomo hat noch fremde Götter in sein Herz. Der Jerobeam hat einfach viel konsequenter gerade eigene Götter gebaut, 2 eigene Kälber gemacht. Beim Salomo fremde Götter. beim Jerobeam, er hat sich selber zum Gott gemacht. Er hat seinen Verstand, seine Überlegungen zum Herr von seinem Herz gemacht. Und damit genau das gemacht, was uns die Bibel sagt, sollen wir nicht machen. In den Sprüchen 3,5 heißt es, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Also, was machen wir, wenn wir aus der Komfortzone rausgetrieben werden? In der Komfortzone ist es immer locker. Dann sind wir auch, dann können wir jubeln, dann können wir arbeiten, dann folgen wir Gott noch, dann ist alles easy. Aber wenn wir in der Komfortzone sind, sind wir manchmal auch nicht ganz so sicher, ob wir Gott brauchen. Unser Glaube zeigt sich dann, wenn wir aus der Komfortzone rausgetrieben werden. Unser Glaube zeigt sich dann, wenn wir aus der Komfortzone rausgetrieben werden. Beim Jerobeam hat das aus der Komfortzone rauskommen müssen, dazu geführt, dass sein Glaube aufgehört hat und er hat seinen Verstand an die Stelle von Gott gesetzt. Also, Frage an mich, Frage an euch. Funktioniert meine Nachfolge nur in der Komfortzone? Und wie ist es denn, wenn es darauf ankommt, dass Gott mich liebt, dass Gott mächtig ist? Glaube ich denn immer noch? Der David hat ein ungeteiltes Herz gehabt, auch außerhalb der Komfortzone. Das führt mich zum zweiten Teil. Wie komme ich dort her, dass ich das ungeteilte Herz Gott kann zur Verfügung stellen? Ich habe doch Angst, wenn es darauf ankommt, ob Gott wirklich funktioniert. Verstanden wirklich? Hat er mich gern? Hat er Zeit? Ist er da? Wird er an mir noch irgendetwas sagen? Oder wird er jetzt wirklich in meine Herausforderung eingreifen? Wie komme ich dazu, dass ich so mit einem ungeteilten Herz vertrauen kann? Und die Bibel ist voller Beispiel, wo es genau um den Kampf von deinem und meinem Herz geht. Wo es um den Kampf vom Herz geht. Und wir sehen da so viele Beispiele, wie Gott um unser Herz buhlt, wie er ringt, wie er wirbt. Und nie jemand, der sein Herz Gott auftut, einfach versippelt. Aber dennoch weichen wir mit unserem Vertrauen oft ab. Also, wie lerne ich ein heiliges, lebendiges Leben zu führen? Wie lerne ich ein heiliges, lebendiges Leben zu führen? Weil das ist unsere Aufgabe als Nachfolger. Das steht im Römer 12, Vers 1. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und auch Schwestern sind gemeint, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, englische Übersetzung Worship. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Damit wir in so ein heiliges, lebendiges Leben einfinden, brauchen wir eine grundlegende Veränderung. Bevor wir unser Leben Gott geben, sollen wir kaputt sehen. Und das Kaputte, das Verbockene in unserem Leben, unsere eingefrästen Prinzipien vom Egoismus für uns selber schauen, die fallen nicht einfach weg, wenn Gott in unserem Herz Wohnung nimmt. Aber der Heilige Geist, Christus durch seinen Geist, möchte in unserem Herzen sofort eine Veränderung bewirken. Da steht im Römer 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Sondern ändert euch, das ist euer Job, es sind eure Entscheidungen, es ist nicht eure Kraft, es ist nicht eure Weisheit, die schenkt der Geist. Aber wir müssen zu den Vorschlägen vom Heiligen Geist in unserem Leben müssen wir Ja sagen. Wir müssen Ja sagen, dass wir Gott nachfolgen wollen. Und dem passiert Veränderung. Und zwar eine Erneuerung, englische Übersetzung, Transformation. Und das ist eine Veränderung, die nicht einfach nur ein bisschen an euch ummalt. Jetzt habt ihr vorher solche gefranzelte Lederkleider angehabt und jetzt habt ihr ganz anständig angelegt oder weiss ich was. Keine äußerliche Veränderung, sondern ist eine Transformation. Das heisst, das Zeug bleibt das gleiche, der Mensch bleibt gleich, aber er wird in eine neue Form hineingesetzt, transformiert. Bei einer Transformation, beispielsweise, sehen wir da bei einer Raupe zu einem Schmetterling. Genau. Bei einer Raupe zu einem Schmetterling in einer sensationellen Art und Weise. Eine Raupe ist eigentlich ein blödes Viech. Es frisst den ganzen Tag, oben nie hinten raus. Relativ und dann immer genau auf der gleichen Pflanze, auf der gleichen Blättchen. Noch fressen, 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 fressen. Relativ stupides, blödes Leben. Und dann kommt ein geheimnisvoller Moment, wo die Raupen weiss, jetzt habe ich genug gefressen. Und dann fängt sie sich an zu verpuppen. Und dann wird sie in so einen Koko, spinnt sie sich selber einen Koko. Und da ist jetzt ein Foto, die hat extra ein Loch. Weil sie stirbt eigentlich, sie stirbt nicht wirklich. Sie lebt weiter, aber sie ist 1, 2, 3 Wochen wie tot. Und dann gibt es einen Ausbruch. Und aus dieser Raupe wird ein Schmetterling. Wie eine neue Kreatur. Es ist immer noch die gleiche Biomasse. Aber da ist Transformation. Und genau diese Transformation, wir sind nicht mehr die gleichen, wenn Christus in unsere Wohnung nimmt. Da ist eine neue Kreatur. 2. Korintherbrief 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Keine Raupe mehr, die nur einfach umfresst, möglichst viel Geld will verdienen und dann irgendwie probiert, das Raupe, das sie einigermaßen kultiviert, zu schaffen und nicht von Vögeln gefressen zu werden, sondern Schmetterling. Fliegen statt fressen und kriechen. Das ist ein verändertes, das ist ein neues Leben. Und das neue Leben möchte Gott uns schenken, wenn er darf Herr sein in unserem Leben mit ungeteiltem Herzen. Der Heilige Geist möchte uns ganz praktisch jeden Tag zeigen, wie die Transformation jetzt an diesem Tag ansteht und welche Schritte in dieser Veränderung wirklich passieren. Es ist jetzt nicht so ein grosser Klapp wie von der Raupe auf den Schmetterling, aber es ist eine neue Kreation. Ich wünsche uns allen, dass wir so transformiert dürfen sehen. Und ich wünsche mir und euch, dass wir so ein ungeteiltes Leben, eine ungeteilte Herrschaft Christi zulassen und darum ringen, dass niemand sich sonst in unser Herz einschleicht. Amen.